Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den Sportclub aus Paderborn. Mein Name ist Marco, das ist die Folge 334 und mit mir heute dabei sind der Andreas.
Hallöchen.
Und der Kevin.
Schönen guten Tag, heute nicht aus dem Fanprojekt.
Genau, heute nicht aus dem Fanprojekt und auch nur ganz kurz erstmal mit Andreas, weil der muss noch was erledigen zu Hause und der Familie Hallo sagen. Richtig, Andreas?
Richtig, ich bin nämlich gerade erst nach Hause gekommen.
Genau, bis spät in die Nacht wird hier gearbeitet und deshalb verschwindet der Andreas gleich kurz, kommt aber später nochmal wieder. Wenn er es schnell genug schafft, dann sind Kevin und ich schon durch irgendwann. Mal schauen.
Ich hoffe nicht.
Ja, sehen wir ja. Sehen wir dann. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Smalltalk an. Und der Kevin hat es gerade schon mal gesagt, ganz kurz. Also ich hatte nochmal aufgeschrieben, dass wir uns nochmal herzlich bedanken wollen für das nette Feedback nach der Live-Aufnahme im Fanprojekt. Ja. So, wenn man mal eine Nacht oder 10 drüber geschlafen hat. Also ich fand es sehr geil. Ich weiß nicht, wie es euch so ging.
War mega.
Absolut. Hat total Spaß gemacht und ich fände eine Wiederholung, in welcher Form auch immer, richtig klasse. Ja. Hab da auch schon ein, zwei Ideen, aber da müssen wir mal gucken. Aber erstmal fand ich es cool, dass wirklich so dann doch zahlreich Leute da waren. Es war ja ganz gut gefüllt. Und ja, auch das Feedback, was Marco gesagt hat, habe ich auch so bekommen, dass das, also auch nachher die Podcast-Folge an sich, dann kam auch sehr gut an. Ja, war eine gelungene Aktion. Mhm. Und das Fanprojekt war ja, glaube ich, auch ganz angetan.
Ja, wir haben ja den Rekord gebrochen mit den meisten Zuschauern vor Ort. Und von daher war man da, glaube ich, und es war ja auch eine runde Sache, ne? Ein geiler Gast, muss man sagen.
Mhm. Ja. Und 835 Menschen waren vor Ort und haben sich das angeguckt.
Ja, die haben sich gestapelt.
Gestapelt.
Und jeder hat einen Aufkleber gekriegt. Aber in der Tat hat der eine oder andere gesagt, das sollte man eigentlich einmal im Jahr machen. Irgendwie irgendjemand im Stadion hat jetzt am Wochenende auch gesagt, vielleicht die Weihnachtsfolge. könnt ihr euch live betrinken. Weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Aber ich fand's geil, fand's sehr gut. Nochmal danke ans Fanprojekt, dass die es auch möglich gemacht haben. Mhm. Das fand ich auch ganz cool. Und ja, und alle Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin schlecht im Gendern, das wisst ihr ja. Und vor allen Dingen an die, die vor Ort waren. Also habe ich mich sehr darüber gefreut, auch so danach nochmal die Gespräche, nochmal ein Feedback zu bekommen zu dem einen oder anderen. Da versuchen wir das, das versuchen wir auch mal einzubauen. Ja, fand ich sehr gut. Sehr runder Abend.
Doch, das war sehr gut. Das hat Laune gemacht.
Gut. So viel dazu. Ich habe jetzt kein weiteres Smalltalk-Thema. Habt ihr noch ein Smalltalk-Thema? Gibt es noch irgendwas, was wert ist, drüber zu reden?
Also nein. Gut, also nee, tatsächlich nicht. Ich hatte, glaube ich, am Wochenende eins. Das ist aber auch schon wieder... Nee, lassen wir. Egal. Nee, wir haben ja jetzt, also Fanprojekt war jetzt wichtiger.
Genau, sehe ich auch so. Von daher leiten wir jetzt mal direkt über auf den Spieltag des letzten Samstags gegen den, nein, gegen Pauli. So gegen Pauli in Paderborn. Genau, vor ausverkauftem Hause, 15.000 Zuschauer, was auch zu erwarten war. Und es gab noch was besonders war, weil das Ganze lief so ein bisschen unter dem Motto Protestspieltag aufgrund der Vorfälle in Braunschweig. Da gab es ja auch noch mal unter der Woche das ein oder andere Statement zu. Also es gab noch mal eine Stellungnahme sowohl vom Fanprojekt als auch von der Fanszene. Ich fand es sehr interessant, das zu lesen. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, mit denen zu reden darüber, also mit dem Fanprojekt zumindest, mit Leuten, die da vor Ort waren.
Ja,
ja, finde ich schon krass und hat da alle auch sehr betroffen gemacht, oder Kevin?
Ja, klar. Vor allem, dass es dann ja offenbar auch einfach eine komplett andere Darstellung gibt, ne, seitens der, ich nenne es jetzt mal Behörden. Also, das war schon, ja, ist auch extrem schade einfach, ne, wenn du dich fanmäßig organisierst und so wie ich das jetzt gehört habe und ich, da ich es aus mehreren Sichtfeldern oder aus mehreren Quellen gehört habe, die alle einhellig nicht den Bericht der Polizei bestätigt haben, sondern eher den halt der Fanszene oder der des Fanprojekts, finde ich das schon irgendwie ein bisschen skurril. Und dann ist es halt, wie gesagt, auch ernüchternd, ne, wenn du da hinfährst und dann fährst du mit so einem schlechten Gefühl nach Hause, ne? Also wenn du überhaupt fahren kannst, wenn du nicht richtig einen auf die Mütze bekommen hast oder Spray abbekommen hast.
Ja, genau. Ja. Und wir haben auch immer über das Thema Traumatisieren gesprochen, da im Rahmen dieser, mit dem Fanprojekt, das natürlich auch was, ne? Also wenn du da so mit dabei bist, auch als junger Mensch vielleicht gerade und da so einen mitten in so einen Einsatz gerätst, obwohl du da überhaupt gar nichts für kannst, beziehungsweise überhaupt gar kein Grund dafür ist, so diese Gewalt vom Zaun zu brechen, ist das vielleicht auch etwas, was man nicht so leicht vergisst und was man auch noch ein bisschen mit sich rumschleppt. Und finde ich schon krass und zeigt mir auch nochmal, dass es dann schon vielleicht nicht so die beste Idee ist, war ja kein Sonderzug, aber mit einem Zug dahin zu fahren, gerade wenn man vielleicht mit Familie reist, was ja sehr schade ist, weil ja eigentlich diese gemeinschaftliche Anreise immer sehr, sehr witzig und schön ist, finde ich.
Ja, einmal das und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Fangruppierung hast du ja da auch nur bei sowas, ne? Entweder eine gemeinsame Busfahrt oder gemeinsam im Zug. Ich meine, wir haben es auch mal mit dem Auto gemacht, aber das ist halt dann im kleinen Stile. Und wie gesagt, du holst den Braunschweig einen Sieg, fährst dann eigentlich mit guter Stimmung nach Hause, ne? Holst dir vielleicht noch ein Bierchen am Bahnhof. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das dann so eskalieren kann, ne? Also selbst wenn irgendwer oder eine kleine Gruppe gestänkert haben sollte, ne? Dass es dann solche Ausmaße annimmt, finde ich halt irgendwie krass. Ich muss mich da halt jetzt, ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, weil ich immer ein bisschen Angst habe, mich irgendwie juristisch falsch auszudrücken, dass man mir nur ans Bein pingeln kann. Aber finde ich wahnwitzig. Also fand auch komisch, dass es danach irgendwie kein offizielles Statement mehr irgendwie so gab. Also hat jetzt auch keiner mehr Bezug genommen, oder? Auf das, was das Fanprojekt dann geäußert hatte. Oder habe ich das verpasst?
Na, es gab ja im Endeffekt drei Stellungnahmen. Also eine kannst du eine Pfeife rauchen, die war vom SCP, die war, wir distanzieren uns von aller Gewalt, ist ja eine tolle Sache, aber hat halt nichts, überhaupt gar keinen Bezug auf die Sachlage dort vor Ort genommen, obwohl ja auch die Fanbetreuung, glaube ich, mit am Bahnhof unterwegs war und das teilweise zumindest auch einschätzen konnte. Dann gab es ja die von der Fanszene und die von der vom Fanprojekt, die haben sich ja sehr stark gedeckt in dem, was dort dargestellt worden ist. Und dann gab es nochmal, das habe ich gesehen, in einer der Lokalzeitungen gab es nochmal so einen Kasten, da wurde Martin Hornberger dazu nochmal zitiert oder befragt und da hieß es ja, man müsste sich noch weiter ein Bild machen über das, was wirklich war, bevor man da eine finale Aussage zu treffen konnte. Weiß nicht, wie lange man sich jetzt Bilder machen möchte ob man da jetzt, verstehe ich nicht so ganz. Also da würde ich vom Verein schon erwarten, eine klare Stellungnahme zu geben, gerade wo das Fanprojekt und die Szene da sehr überlappende Aussagen tätigt und vielleicht die Fanbetreuung auch noch was dazu steuern kann. Weiß ich nicht, warum das jetzt 2 Wochen dauert, damit man da überhaupt was zu sagen kann. Das finde ich schon ein bisschen despektierlich seinen eigenen Fans gegenüber, die da betroffen waren. Da war ja jetzt auch nicht nur Szene-Fans, die da vor Ort betroffen waren, sondern auch von uns war ja jemand da, der da am Rande betroffen war. Also eine ganz schwache Nummer, muss ich sagen. Finde ich, verstehe ich nicht.
Ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wer sich da vom Verein dann äußern müsste. Im Zweifel immer ein Geschäftsführer natürlich, ist mir schon klar, aber es gibt ja auch andere Menschen in dem Verein, die sich mit dem Thema Fans beschäftigen.
Genau, es muss ja nicht der Martin Hornberger persönlich, muss ja kein Statement dazu anlassen, irgendwie verschriftlichen oder so, sondern der Verein sollte eine Stellungnahme zu den Vorkommnissen vielleicht geben und das Vielleicht hängt man da seinen eigenen Fans mehr Glauben als einem Polizeibericht, der scheinbar nicht so wirklich hieb- und stichfest ist, wenn man den vergleicht mit dem, was die anderen Stellungnahmen so sagt. Genau, und das hat dazu geführt, dass das so ein bisschen unter Motto Protestspieltag war. Da gab es ja auch ein T-Shirt zu kaufen, das gibt es bestimmt, dann sollte es nicht ausverkauft sein, nochmal später zu kaufen. Und es gab ein Spruchband und ich glaube, es gab auch so eine Art, wie soll man das nennen, so einen Aufsteller, den man hochklappen konnte. Ich habe leider beides nicht gesehen, da ich nicht zum Anpfiff im Stadion war, weil ich selber noch vom Spiel meines Sohns gerade kam. Hattest du da was von mitbekommen, Kevin?
Nee, gar nicht. Nix. Auch da finde ich immer sehr schade. Aber gut. Also sowohl, ich habe im TV nichts gesehen oder ich habe gerade nicht hingeguckt, das weiß ich nicht. Normalerweise seh ich das immer im TV, wenn was gezeigt wird.
Nee. Ja, wird dann vielleicht auch im
TV. Ich habe aber auch keine Fotos irgendwo gesehen, ne? Oder also ich.
Ja, komisch, ne? Und auch, das hat die Mona hier gerade im Chat auch ganz, ganz gut gesagt. Ja, es ist ja auch komisch, dass so am Ende des Spiels, wenn die Mannschaft in die Kurve kam und es gab ja schon so ein bisschen was zu feiern, kommen wir gleich nochmal zu, macht ja eigentlich der Verein immer Fotos und postet die auch. Aber da dieser Aufsteller gegen Polizeigewalt, war das, glaube ich, aufgestellt worden ist, hat man dann, glaube ich, wohl verzichtet, dass man dort Fotos postet in den Social Media Kanälen. Ja, also schon krass. Also weiß ich nicht, warum man sich da so neutral zu ausstellt und was man sich davon erhofft. Also ich meine, dadurch kommt ja kein Polizist mehr ins Stadion oder man verkauft kein Trikot mehr. Ich glaube, das ist eher schädlich für den Umsatz, also gerade in Sachen Fans, als dass es zuträglich ist. Naja, gut, da würde man sich einen Verein wünschen, der vielleicht ein wenig mehr Stellung zu seinen Fans und sich auch hinter seinen Fans stellt. Schade.
Ja, man müsste mal gucken, wie das andere Vereine handhaben. Ne? Das kommt natürlich auch immer unterschiedlich. Thorsten hat übrigens Fotos, die er uns gerade schickt über Instagram. Müssen wir mal gucken, ob wir die noch eingebunden bekommen, wenn der Andreas nachher da ist. Danke, Thorsten. Also es gibt tatsächlich Fotos. Guck's mir gerade mal an. Ja, gut. Doch, das habe ich doch tatsächlich. Jetzt, wo ich das sehe, habe ich es im TV gesehen. Aber es wurde nicht auf der Tonspur irgendwie erwähnt. Ne? Also tatsächlich habe ich das, ja, jetzt, wo ich das Foto sehe. Okay, ja gut, würde ich als Verein wahrscheinlich auch nicht fotografieren und posten, es sei denn, ich bin der FC St. Pauli, womit wir beim Spiel werden.
Ja, eine Überleitung aus der Hölle, sehr gut.
Ja, das meine ich halt. Es gibt unterschiedliche Vereine und unterschiedliche Handhabungen von solchen Themen. Das ist ja auch jedem Verein selbst überlassen. Wie du sagst, du würdest dir halt wünschen aus Fansicht, dass das ist ja auch ein legitimer Grund. Oder legitimer Wunsch. Schließlich lassen Fans ja auch sehr viel Geld und Herzblut und Zeit gerade dabei. Aber gut, so ist das halt. Es gibt halt andere Vereine und dann gibt es noch mal ganz andere Vereine, die sich noch ganz anders verhalten, die sich gar nicht äußern. Ne? Muss man mal schauen. Ich finde das immer schwierig zu beurteilen. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen läuft. Fakt ist, was ich gehört habe aus Braunschweig, war halt allerunterste Schublade. Vor allem immer, wenn dann noch Menschen mit reingezogen werden, die halt in Anführungsstrichen wirklich gar nichts damit zu tun haben, außer dass sie halt auch mit diesem Zug fahren wollen oder sich halt dann am Hauptbahnhof bewegen. Ne? Das finde ich immer, ist das Schlimmste dabei. Ne? Also das ist immer so ein rigorosen Rundumschlag gibt, in Anführungsstrichen.
Ja, ist schwierig, schwieriges Thema, finde ich nicht gut. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, klar gemacht, wie es wieder zu denken und brauchen wir jetzt auch nicht erstmal weiter diskutieren. Ich bin gespannt, ob noch was kommt. Ich würde mir wünschen, dass sich da noch was bewegt. Genau. Gut, aber du hast ja gerade schon gesagt, der FC St. Pauli war zu Gast am Wochenende in unserer wunderschönen Arena. Was hast du denn dazu gedacht? Was ging so in dir vor? Der Tabellenführer kommt nach Paderborn, ewig ungeschlagen, ich weiß nicht, seit 18 Spielen oder? Nee, keine Ahnung, ich weiß
10
nicht.
10 Spiele waren es, glaube ich.
10 Spiele, ja, okay.
Ich glaube, sie haben kurz vor Saisonende irgendwann noch mal eine Niederlage kassiert und davor waren sie aber auch ewig lange gefühlt ungeschlagen. Also ja, was habe ich vorher gedacht? Ich hatte richtig Lust auf das Spiel. Vor allem bei mir ist es auch immer stimmungsmäßig noch ein bisschen verbunden mit dem Wetter. Ich bin ja so ein Schönwettertyp. Als ich die Sonne gesehen habe, dachte ich mir, ach schön, das wird ein Knallerkick. Nee, ich hatte Bock drauf, weil, wie gesagt, St. Pauli hat es ja schon beschrieben, wie deren Leistungskurve so aussieht in 2023. Und bei uns sah die ja jetzt in den letzten 4 Spielen auch sehr gut aus. Zweitbeste Mannschaft der Liga, hinter St. Pauli eben. Das konnte eigentlich entweder nur ein total gähnend strategisch langweiliges 0-0 werden oder halt eben ein rubbeliges, knubbeliges, klasse Fußballspiel und ohne zu viel dem Fazit vorwegzunehmen, ich finde, Zweiteres ist eher zutreffend gewesen.
Ich fand die PK vorher auch schon interessant. Hast du die gesehen zufällig?
Mhm, ja.
Mit dem Futsal-Vergleich?
Ja, also finde ich interessant, dass du es ansprichst. Wer hat das denn gesagt? Also ich habe durch komische Quellen vernommen, dass man in der Mannschaft sehr begeistert war, ob der Ansprache von Trainer Lukas Kwasniuk unter der Woche, denn der hat dort schon, also vor der PK, es muss wohl im Wochenanfang gewesen sein, als die Mannschaft so wieder zusammengekommen ist, St. Pauli nämlich so analysiert, nur noch viel detaillierter und hat die Mannschaft richtig heiß gemacht auf das Spiel. Ne? Er hat den quasi, ich finde, er hat so ein bisschen St. Pauli entschlüsselt. Und hat das öffentlich gemacht, was ich krass fand, auf dieser Pressekonferenz. Also er hat ja wirklich ziemlich cool analysiert, mit Brighton verglichen und mit dem VfB Stuttgart. Das sind so die einzigen Teams, die momentan diesen Next Step eines neuen Trends schon verinnerlicht haben, ne? Nämlich Futsal, irgendwie Elemente zu integrieren in ihr Spiel. Plus, dass er gesagt hat, St. Pauli versucht immer auf dem Ball mit dem Fuß stehen zu bleiben und dich dann so rauszulocken und dann schlagen sie halt zu. Und da gab es so eine Szene, die das dann nachher auch bekräftigt hat im Spiel. Aber wie gesagt, zurück zur PK, fand ich total spannend auch, das mal so zu hören, da so mal reinzuhören in Trainer Kwasniuk, wieso einige Spieler immer so von ihm schwärmen.
Ja,
ist mir dadurch sehr klar geworden.
Naja, fand ich auch. Das fand ich mega. Also Lukas, falls du uns hörst, oder du hörst uns ja eh, also mehr davon, das ist wirklich sehr spannend und sehr ansprechend. Und das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter als diese Kack 0 auf 15 Fragen spielt A, B, C und wie geht's für X, Y und Z. Also fand ich super, super geil. Und ja, ich habe mich auch sehr gefreut auf das Spiel und hatte mir eigentlich auch so ein bisschen Chancen ausgerechnet, muss ich sagen, weil ich glaube, gegen Pauli sind wir immer ganz gut unterwegs hatte mich sehr gefreut auf das Spiel.
St. Pauli.
Mit KT am Ende, bitte. Ja, nicht Sand. Ist kein Strand. Genau. Und ja, ich bin ehrlich gesagt 8 Minuten zu spät ins Stadion gekommen. Also ich bin die Treppe zu O hochgelaufen, habe nach rechts geguckt und ist ein Ball ins Netz eingeschlagen.
Krass. Das ist natürlich auch ein geiler Auftakt irgendwie, ne? Wenn man schon zu spät kommt, dass man dann wenigstens mit dem Tor reinknallt.
Also wirklich, also der Ball hätte mich getroffen, wäre er nicht im Netz hängen geblieben, so in der Art. Also war wirklich sehr witzig. Wie sind wir denn ins Spiel gekommen, Kevin? Du hast es sicherlich von Anfang an gesehen.
Ja, wie sind wir ins Spiel gekommen? Ist echt schwierig zu sagen. Also beide Mannschaften sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, finde ich. Es war von Anfang an weg so eine coole Stimmung auch. Ich finde, man merkt immer so ein bisschen, wenn es so ein bisschen knistert, in Anführungsstrichen, auch in so einer Arena, in so einem Stadion. Du hast direkt gemerkt, die Spieler hatten Bock, die Zuschauer hatten Bock. Der Funke ist da schon vor dem Spiel, glaube ich, auch übergesprungen. Und wie ging das los? ja, mit viel Druck, ne, aber trotzdem nicht irgendwie nach vorne rennt, also nicht mit offenem Visier, sagen wir es mal so, also wie man es von beiden Mannschaften auch kennt mal, dass sie, oder wie man uns vor allem aus den letzten Jahren kennt, direkt Alarmstufe rot drauf los. Welcome back, Andreas. Auch noch schick gemacht, sondern du hast direkt gesehen, dass beide Teams sich taktisch super aufeinander eingestellt haben. Und wir, finde ich, haben da in der gesamten ersten Halbzeit ein sehr beeindruckendes Spiel gemacht und sind dementsprechend auch gut reingekommen. St. Pauli hat offensiv große Schwierigkeiten gehabt, also mit einem Torschuss überhaupt mal abzuschließen.
Andreas, Andreas, du hast den Anfang noch gesehen, ne? Du hast nicht so viel vom Spiel gesehen. Wie viele Minuten hast du es verfolgen können?
Bis zur 60. glaube ich.
60?
Ja, bis zur 60. Also so, erste Hälfte komplett.
Ah, okay, alles klar. Ja. Wie fandest du denn den Start ins Spiel?
Ja, super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen mehr Angst, dass Pauli ein bisschen mehr Attacke macht und dass es deutlich gefährlicher wird. Aber wir hatten ja vollkommen im Griff. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte Schlimmeres befürchtet. Und dann war es tatsächlich, fand ich von uns aus gesehen, sehr souveränes Spiel. Und Pauli, finde ich, ist, ich weiß gar nicht, also gefühlt die gesamte erste Hälfte nicht einmal gefährlich geworden.
Also, 31. Minute.
Da hatten sie eine Chance.
Da haben sie den ersten Torschuss abgegeben. Ja,
eine Chance. den ersten Torschuss, das war ja so eine Rückgabe, ne, von Irvine, so ein Ding. Ja, ne?
Genau. Ja. Aber das ist das Spannende. Jetzt überschlagen wir gerade die ganze Zeit das Tor, was natürlich überragend war. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber das Spannende ist genau das, was wir gerade zur PK gesagt haben, was Kwasniewski da gesagt hat. Hast du in der ersten Halbzeit komplett gesehen, dass die St. Pauli gelesen haben? Und St. Pauli war vollkommen überrascht davon. Also die hatten große Probleme, sind echt ins Schwimmen geraten. Was machen wir jetzt offensiv? Solange wir die Konzentration hochgehalten haben, die wurde dann leider durch den Halbzeitpfiff unterbrochen, weil sonst, glaube ich, wäre das Spiel nicht so verlaufen, wie es dann verlaufen ist. Aber die erste Halbzeit war wirklich so, und da gab es auch dann irgendwann diese Szene, da steht St. Pauli und der Kommentator sagt auch, die stehen jetzt mit dem Fuß auf dem Ball an der Mittellinie und warten, dass Paderborn rauskommt.
Ja, genau.
Und Paderborn ist nicht rausgekommen.
Ja. Ich habe,
dann spielt der, wer war's? Spieler von St. Pauli dann auf einmal einen Pass und direkt halt in die Füße von einem von unseren Spielern und dann Gegenangriff, Konter, überragend. Aber das war so mustergültig, wie Kwasniok mit seinem Team den Gegner gelesen hat. Ja. So, Entschuldigung, Marco.
Ich habe noch niemals so ein diszipliniertes Spiel gesehen. Ja. Also von Paderborn. Also diese drei Linien, die man ja so zehn Meter hinter der Mittellinie, auf der Mittellinie und dann 5 Meter vor der Mittellinie gezogen worden sind. Das war ja so kompakt in der Aufstellung und das waren ja wirklich perfekte Abstände. Und du hast ja auch gesehen, wie, also das ist ja immer krass, du musst dann ja links, rechts gucken und darfst deinen Gegner nicht verlieren aus dem Blick und musst gucken, wo der Ball ist. Also du bist ja die ganze Zeit mit dem Kopf am Hin und Her, wenn du dabei bist. Und wenn du nach links ein Stück verschiebst und rechts verschiebst, das ist extrem anspruchsvoll, so zu spielen. Mhm. Und die haben es ja wirklich geschafft, die Mitte so kompakt zuzumachen, dass Pauli nur noch über die Außen spielen konnte mit langen Bällen. Also dann wurde ja immer, der Außenspieler wurde ja immer freigelassen. Dann wird ja immer, wird ja immer gelockt, dass du einen langen Ball spielst, den du entweder abfängst oder halt mit den schnellen Außen auch abgefangen hast. Es ist ja so viel ins Ausgegangen, so viel auch ins Tor ausgegangen in der ersten Halbzeit. Ey, der Hammer. Habe ich noch nie gesehen.
Genau, und du hast auch dann zum ersten Mal seit diesem einen Spiel gegen den HSV letzte Saison, wo Rohr immer zwischen den Linien pendelte, wo du das richtig sehen konntest, hast du es diesmal mit Kinzombi halt gesehen. Ja, also offensiv war der dann immer im Mittelfeld mit, defensiv war der dann immer hinten mit drin in der Linie. Also am Fernsehen konntest du das zumindest richtig gut sehen, am TV. Also bin ich voll bei dir. Ne? Also vor allem die erste Halbzeit und mit Abstrichen dann auch in der zweiten Halbzeit war das wirklich, wie gesagt, Fußball auf hohem Niveau. Der Kommentator hat auch gesagt, es ist eher schon höchstes Zweitliganiveau.
Ja, das, und da konntest du auch das erste Mal, ich meine, das konntest du von der Süd super sehen, weil da hast ja die, also du hast ja das, ich meine, wir stehen ja hinterm Tor ein bisschen so kurz bevor der Oberrang anfängt und dann kannst du ja über das ganze Spielfeld sehen und dann hast du ja auch gesehen, wie dann die Formation sich umgestellt hat, sobald du eine Balleroberung hattest, ne? Also es ging ja nahtlos, ging das über. Und dann aber immer wieder ganz diszipliniert zurück, ne? Also ganz schnell auch und so. Mega. Also Hut ab. Das war wirklich taktisch sehr, sehr anspruchsvoll, was da gespielt worden ist.
Ja.
Und was du vorhin gesagt hast, der Hürzler hat es ja auch nachher in der PK gesagt, man war überhaupt nicht darauf eingestellt, dass Paderborn so spielt. Also hat man nie erwartet, dass das so ist.
Nee. Es war wieder so ein altes Phänomen, man unterschätzt den SCP, beziehungsweise die haben die PK einfach von Kwasniuk nicht gehört vor im Vorfeld. Da hätten sie ahnen können, was er sich gedacht hat bei der ganzen Nummer, ne?
Ist so.
Ja, in der Tat wäre das, glaube ich, gar nicht so falsch gewesen. Und
also,
ja, mega.
Ja, also St. Pauli, das erste Mal auch in Rückstand geraten in dieser Saison.
Mit was für ein Tor auch, ne?
Ja. Frühes Tor, das war ganz wichtig. Und was für ein Tor natürlich. Also, ja. Wir haben lange Zeit immer von Stoppelkamp erzählt. Jetzt ist es zwar nicht in der ersten Liga passiert, aber jetzt haben wir ein Ding, was noch, glaube ich, noch weiter. Ich weiß gar nicht. Naja, ähnlich weit.
Ja, weiter war nein. Stoppelkamp waren 86 Meter.
Stimmt.
Das waren jetzt 56 oder sowas. Also,
ja, war, glaube ich.
Kein Weltrekord.
Aber war noch ein bisschen schöner. Nee, egal. War vielleicht auch wichtiger. Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt präsenter und ich fand es ziemlich cool und es war bezeichnend, dass Florent Muslia das gemacht hat,
ja.
Der einfach wirklich, wie der Rest der Mannschaft vielleicht keinen super Saisonstart hatte, der aber seit Wochen jetzt wieder zeigt, wieso er so wichtig ist in diesem Team und der ist echt ein Unterschiedsspieler. Ne? Also das ist wirklich, der hat sich in Paderborn nochmal enorm entwickelt und hat das mit einer Leichtigkeit da gemacht. Dieses Ding, das machst du halt auch nur, wenn du so ein Selbst, also wenn du selbst mit dir im Reinen bist, ne? Also wenn du überzeugt bist von dem, was du kannst.
Da musst du schon gut drauf sein für einen guten Lauf haben, ne?
Ja, also Muslia, also ich glaube nicht, dass der noch eine Saison mehr bei uns spielt, leider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht ja auch, dass die Vertragsverlängerung nicht kommt. Das wird ja auch einen Grund haben, kann ja vielleicht im Winter noch kommen, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
Bin gespannt.
Dass er nochmal verlängert, weil das wird ziemlich teuer werden, glaube ich. Und er wird vielleicht auch das eine oder andere Angebot haben, was ja ohne Vertrag noch viel lukrativer für ihn ist. Also ist schon ein Unterschiedsspieler und den sollten wir nochmal diese Saison echt genießen. Und der dreht ja auch wirklich immer mehr auf. Ist ziemlich geil, finde ich. Ja, und ich finde die erste Halbzeit, ich meine, das war total verdient. Das war jetzt auch kein Chancenfestival, aber Paderborn hat schon ganz klar
souverän. Also,
souverän das Ding runtergespielt, ne?
Ja.
Also, das muss man schon sagen. Da gab es ja noch eine zweite Chance.
Genau, wir hätten noch das zweite machen können. Und es war auf jeden Fall eine verdiente Führung zur Halbzeit. Also, sehe ich auch so und das haben ja auch, das hat ja auch Hürzler gesagt. Also zur Halbzeit, der war ja total enttäuscht, in Anführungsstrichen. Der war ja auch recht angefressen nach dem Spiel, dass sie nicht gewonnen haben in Paderborn.
Ja.
Vor allem, nachdem sie dann das Spiel gedreht haben, dass sie den Sack nicht zumachen konnten. Das hast du schon gemerkt. Lukas Kwasniok hätte an selber Stelle gesagt, bin stolz aufs Team, ne? Dass sie, also, so, siehst du schon wieder so ein bisschen den Unterschied. Kommentator hat schon bei Hürzler davon gesprochen, dass er das große Thema bei ihm sei momentan, ob er überhaupt über die Saison hinaus beim FC St. Pauli Trainer bleibt oder ob er dann in der ersten Liga irgendwo anheuert.
Oh Gott.
Also sprich, nach einem halben Jahr gute Saison gilt er schon als der Überfliegertrainer, der jetzt überall gehandelt wird, aber der jetzt wohl beim FC St. Pauli verlängert hat oder wird und mit denen in die Bundesliga aufsteigen möchte. Und dann erst wechselt.
Ja, der hat ja die Rückrunde, letztes Jahr hatte der ja auch, der hat ja von Timo Schulz übernommen.
Genau.
Und hat die Rückrunde da auch, da hat ja St. Pauli, ist ja, scheiße, jetzt habe ich St. Pauli gesagt, Pauli, ist ja da nochmal ganz hochgeklettert, die waren ja dann auch ziemlich lange ungeschlagen und er ist schon ein geiler Trainer, aber dass sowas dann immer so, ne, also weiß ich nicht, ob das so geil ist, dann.
Er soll lieber 3-4 Jahre dort bleiben.
Das, ne? Siehe Steffen Baumgart, weiß nicht, ob der in Köln noch so lange Trainer ist.
Oh, jetzt haben wir gewonnen.
Hohoho.
Hat er auch gleich bei Instagram gepostet.
Wichtig, Ausrufezeichen. Der erste Sieg. Der
ist wichtig. Noch. 4 Punkte schon. Geil. Ja, so. Gut. Naja, aber egal. Also, genau, muss man mal gucken. Ja, PK kann man nachher auch noch mal kurz sprechen, weil ich fand den Typen auch ziemlich arrogant in der PK. Kam da so ein bisschen rüber, sehr angefressen, ein bisschen arrogant. Naja, gut, dann gingen wir mit 1-0 in die Halbzeit. Ich fand, weiß nicht, hattet ihr das Gefühl, das reicht dann? Oder? Nee.
Nein.
Also hatte ich in keinem Fall, weil, wie gesagt, St. Pauli hat schon auch gezeigt, dass sie stark sind. Also die haben jetzt nicht schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. Wir haben halt einfach kein nichts zugelassen vor dem Tor von denen. Ne? Aber im Mittelfeld und so hast du schon gesehen, dass die, dass das nicht irgendwer war oder ist. Und Ansätze hatten sie auch in der ersten Halbzeit schon dabei. Das war klar, wenn jetzt denen gelingen würde, mit richtig Power aus der Pause zu kommen und schnell das Tor zu machen, dann wird es halt schwierig. Weil dann ist natürlich eine Mannschaft wie der SCP, die dann so viel investiert hat, auch erstmal, die fällt dann erstmal eventuell in ein Loch. Und so ist es dann ja auch passiert. Zum Glück war es nicht allzu lang, aber wir haben halt nach dem 1:1 sind wir schon ins Schwimmen ein bisschen geraten, finde ich, kurzfristig. Aber haben uns dann wieder gefangen. Trainer hat reagiert, hat gemerkt, die Überzahl im Mittelfeld ist dauerhaft da, ne, hat Kleefisch gebracht. Was auch nicht schlecht war, dann haben wir trotzdem noch das 1-2 kassiert und so weiter und so fort. Aber ich hatte nicht das Gefühl in der Halbzeit, dass das Ding gewonnen ist.
Ja, also. Also ich meine, ja genau, das hatte ich auch nicht, das Gefühl. Also dafür ist St. Pauli auch einfach viel zu gut drauf, ne? Und auch mental, glaube ich, extrem schwierig, dagegen anzugehen. Und da haben wir auch eine Megatruppe. Also fand ich auch, ich war sehr freudiger Erwartung, was in der zweiten Halbzeit passiert und war umso ich habe mich, weiß nicht, irgendwie sehr überrascht, dass dann mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit eigentlich schon das 1-1 hätte fallen müssen. Ja. Weil ja. Dieser Mietklaff, ich weiß nicht, wie er
den Nachnamen. Mietkalf.
Mietkalf, ja, wie auch immer. Ich meine, der stand ja 3 Meter vom Tor und brauchte nur den Schochen hinhalten. Ja, ja, also der brauchte nur hinhalten und hat es geschafft, das Ding übers Tor zu heben aus 3 Meter Entfernung.
Ja, aber der war trotzdem eine Schlüsseleinwechslung, ne?
Naja, also der hat das Ganze so durcheinander gebracht, so bei uns. Das
ja, total, ne? Also der war wirklich an vielen Aktionen dann auch beteiligt. Aber den muss er natürlich machen, klar. Also das,
ja, also vor allem gerade hätte ich erwartet halt beim Tabellenführer, wo es gerade eh so läuft. Und da kam so völlig einfach dieser Querpass dann darüber, der steht alleine vorm Tor. Da dachte ich, oh Scheiße. Und dann zieht er den
da halt unsere
3 Meter vorm Tor, 5 Meter drüber. Also, wow.
Da hat unsere Defensive wirklich gerudert, ne? Ja, also, das war. Ja.
Da konnte man wirklich, wirklich froh sein, dass da nichts passiert ist. Das ist so.
Ja, genau. Also, das ist, genau. Und dann hat es ja auch nicht mehr lange gedauert. Dann 3 Minuten später gab es ja die Ecke, auch ein bisschen unglücklich wieder. Obwohl bis dahin ja, glaube ich, gab es, glaube ich, wenig Ecken. In Summe waren es, glaube ich, wirklich nur eine Handvoll. Nachher wurde es dann ein bisschen mehr. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das Tor mal euch angeschaut habt, also wie es zum Tor gekommen ist, hat einfach Obermeier gepennt. Ne? Also, ja. Mein Eggestein ist, glaube ich, auch ein Unterschiedsspieler, würde ich sagen. Also ist, glaube ich, schon ein.
Ja, man kommt auch völlig frei ne, zum Abschluss. Ne?
Ja. Ja,
er musste ja nicht mal hochspringen. Also
nee, der konnte so im Stehen so. Ist halt, ja. Da ist halt einer nicht mitgelaufen, ne?
Ja, genau, das ist halt, ich meine, wenn man der stand bei Obermeier hinten, ist aus, also ist, stand am Fünfer bei Obermeier, stand Obermeier daneben, läuft zum Strafraum Ende sozusagen, also zur Linie und macht da einen Bogen. Und läuft genau in den Ball und nickt dem weg und Obermeier steht da hinten alleine. Und das noch, das in einem Jog-Tempo, ne? Also total geil eingestudierte Variante, kommt genau dahin, wo er hinkommen muss und der muss dann einfach nur noch in die Ecke köpfen. Und Obermeier steht da hinten und versteht die Welt nicht mehr. Also,
steht auch im Chat gerade, gebe ich auch recht, also nach Ecken haben wir echt eine große Schwäche diese Saison. Ne? Es ist nicht das erste Mal, dass wir da wirklich Probleme mit der Zuordnung und mit dem Timing auch haben. Ja, kann jetzt auch einfach Zufall sein, dass das diese Saison sich so ein bisschen häuft. Aber es ist schon auffällig, ne? Also das war ein Gegentor der Marke vermeidbar und unnötig, ne? Also zumindest in der Einfachheit.
Ja, definitiv. Also das war ein bisschen schwierig. Und danach hatte ich auch so das Gefühl, dass wir so ein bisschen auseinandergefallen sind. Dann brauchten wir erstmal ein paar Minuten, bis wir so uns wieder gefangen hatten. Also bis wir so wirklich angekommen sind im zweiten Durchgang. Fand ich schwierig und ich fand auch, St. Pauli war dann relativ dominant auch. Also ja. Dann haben die so das Heft übernommen und es ging eigentlich ja eher in unsere Richtung. Ne? Das ging dann ungefähr, fand ich so, weiß gar nicht, so bis zur Einwechslung von Klefisch, da hat man ja reagiert. Genau. Grimaldi war, glaube ich, auch angeschlagen. Der hat ja in der ersten Halbzeit eine dicke Zusammenprall gehabt, da ist er auch liegen geblieben, glaube ich, hat dann auch mal gehumpelt. Ja, und dann in der 78. Minute war es ja ein bisschen Glück auch für Pauli. War, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Kopfball war, der gegen Pfosten gegangen ist, prallt zurück und Irvine steht einfach goldrichtig, ihm fällt das Ding vor die Füße und muss ihn eigentlich nur noch einschieben, was er dann auch macht. Und,
ja, vor Hut, glaube ich, unterlaufenden Ball, ne? Oder nicht wegfausten können. Dann Kopfball an den Pfosten und wie du sagst, dann steht Irvine. Ich meine, so war das, glaube ich, ne? Oder war Hut bei der Ecke? Ich weiß nicht. Bei einem der beiden Tore hat er den Ball nicht bekommen, also unterlaufen. Ja. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall auch da. Gut, da war es, ist natürlich auch Pech und dass der Ball dann so zurückprallt, ist natürlich, ja, es muss eigentlich jemand bei Irvine irgendwo stehen, in dem Kosmos zumindest. Aber klar, wenn.
Das ist aber auch immer so einfach gesagt, ne? Wenn der Ball dann irgendwie eben so ein bisschen hin und her hoppelt, steht ja nicht immer permanent einer auf die Füße.
Aber ich finde, da hat, ich glaube, der Lukas Kwasniok hat das mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er es in der PK gesagt hat oder ob er das irgendwo in einem Interview, in der Zeitung oder so, ob das mal abgedruckt war. Der hat mal gesagt, naja, wenn wir genauso gut, also wenn wir alles immer super gut könnten, also super verteidigen können, super kontern könnten, super Druck machen könnten, dann würden die Jungs auch nicht in der zweiten Liga spielen und der SCP würde auch nicht in der zweiten Liga spielen, dann würden wir eher im oberen Drittel der Bundesliga spielen. Ja. Das ist halt der Unterschied. Du kannst halt nicht nur, also wenn du ein Obermeier ist nicht der beste Verteidiger, weil der kann andere Sachen halt gut, ne? Und wenn das wäre, dann wäre er eher so ein, was weiß ich, ein Pavard und würde bei Frankreich in der Nationalmannschaft spielen. Also, ne, das.
Ja, umso beachtlicher, ich finde einfach dann die Moral ziemlich, ziemlich stark. Also ziemlich, ich fand die, du hast direkt die Körpersprache gesehen, dass die Mannschaft nicht eingeknickt ist, ne? Also nach dem 1-2, da hast du direkt von der Körpersprache her gesehen, ey Jungs, komm, weiter geht's, ne? Also es war so ein wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, wo du beide Mannschaften hatten Bock, beide Mannschaften wussten, ich kann hier noch ein Tor schießen. Und so haben wir dann auch, finde ich, die letzte Viertelstunde gespielt, wenn man die Nachspielzeit mal mit einrechnet. Also ich hatte dann auch nicht das Gefühl, das war's jetzt. Ich war natürlich angepisst, klar ist man immer, wenn man in Rückstand gerät, aber
ja. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, also weil ich habe es ja bis dahin, also ich habe da ja schon nicht mehr gesehen, zu dem Zeitpunkt war es aber doch dennoch gerechtfertigt, ne, dass die jetzt noch ein Tor geschossen haben. Also vor allem, wenn ich jetzt so am Anfang, an den Anfang der zweiten Hälfte denke, wo die ja wirklich ja schon mehr oder weniger wirklich dominiert haben, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt haben die da bis dahin komplett dann noch so weiter dominiert oder hat sich das da schon wieder gedreht gehabt?
Es hatte sich mit der Einwechslung von Klefisch eigentlich schon ein bisschen neutralisiert, ne?
Okay. Ja, also wurde stabiler dann, aber St. Pauli war schon zweite Halbzeit, also war schon lange am Drücker, würde ich sagen, oder waren spieldominierend. Genauso wie wir es in der ersten Halbzeit waren Dienstag in der zweiten Halbzeit. Also kann man jetzt darüber diskutieren, ob die bessere Chancen hatten. Okay. Nach dem 2-1, der Lukas Kwasniak hat auf der PK was gesagt, was ich ganz interessant fand. Er meinte, man hat so ein bisschen gemerkt, dass im Stadion oder das Stadion hat so ein bisschen aufgegeben. Und man weiß gar nicht, wie er es genau formuliert hat. Er hat gesagt, da war die Luft raus oder so. Und in der Tat, also bei mir persönlich war auch die Luft raus, weil ich habe gedacht, scheiße, jetzt. Echt? Ja, gegen St. Pauli 2-1 hinten, schwierig. Und man hat auch gemerkt, es wurde deutlich ruhiger im Stadion. Weil ich glaube, es haben die wenigsten dran geglaubt, dass das Thema dass man danach den Ausgleich erzielen kann oder das Spiel vielleicht sogar noch drehen kann. Fand ich ganz schön, mal zu, also auch zu hören von Kwasniok, dass man das sofort auf der Bank spürt. Ne? Dann sieht man nochmal, wie wichtig Support ist und die Stimmung ist. Und wenn dann auf einmal so ein Stimmungsloch ist oder es ruhiger wird, dass das die Spieler und die Bank auch sofort merkt und dass sich auch das nachhaltig
so. Ich finde sowieso, eine Mannschaft und ein Trainer haben sich selten so sehr mit den Fans committed wie diese. Ne? Also Kwasniok spricht ziemlich oft von so Erfahrungswerten. Du hörst auch öfter von Spielern. Früher hast du mal in Interviews gehört, ja, das kriegen wir so am Rande mit. Ich gucke da nicht auf die Tribüne. Das. Ne? Inzwischen ist das schon ziemlich deutlich über Heuer, über Kwasniok und Co., dass immer wieder geäußert wird, also dass man sich dem bewusst ist, dass man diesen 12. Mann oder die 12. Frau auch braucht. Und das ist ja auch so. Und wenn, ich meine, man spricht inzwischen öfter mal von einem kleinen Häckselnkessel, der auch das hier in Paderborn werden kann, wenn denn alles gut läuft. Da muss natürlich ein bisschen was dazu zusammenkommen, aber das ist so. Und klar, wenn denn so ein Support erlischt, in Anführungsstrichen, merkst du es natürlich auf der Bank auch. Und endlich steht man dazu mal und so honoriert man ja auch irgendwo die das, was du eingangs, Marco, gesagt hast, was dir komplett gefehlt hat nach Braunschweig, gibt so ein Trainer dann über diesen Kanal halt aus seiner Sicht wieder zurück, ne, finde ich. Das ist so, als hätte er das gespürt, was du gerade gesagt hast anfangs, ne? So, dass die Fans jetzt irgendwie auch nochmal einen Schulterklopfer brauchen, ne? So nach dem Motto, hey, ihr seid wichtig, ne? Mannschaft hört und sieht euch. Ja. Und so haben sie auch gespielt dann, finde ich einfach, ne? Haben echt sich zusammengerissen nochmal. Die Einwechslung, fand ich, waren natürlich Gold wert. Ich meine, klar, wenn man den besten Spieler der Mannschaft einwechselt, dann muss das ja gut werden.
Ja, aber auch, aber auch da, wenn ich das sehe, 81. Minute, ist das nicht zu spät?
Naja, nee. Weil das in der 78. Minute fällt das 2-1. Und ich glaube nicht, Gäste gegen St. Pauli, dass er da auf also da spielst du ja eigentlich nicht auf Gewinnen. Also das siehst du ja auch mit der Kleefisch-Einwechslung, stabilisierst du ja nochmal was. Ne? Ich weiß gar nicht, wer ist nochmal rausgegangen für Kleefisch? Der Grimaldi. Ja, genau. Also bringst du eigentlich nochmal eine Stabilität ins Mittelfeld und opferst dafür deinen Stoßstürmer. Der hat, also das war nicht auf Sieg spielen, jedenfalls nicht offensiv auf Sieg spielen. Und nach der Irvine-Geschichte, gut, da war es klar, da musst du was machen. Also mit der Formation, die du hattest, hast du nichts mehr gemacht.
Da muss Lia rausgenommen, ne? Und
muss Lia hat sogar durchgespielt.
Danke. Den Zombie, ne?
Müller, Klaas und Hansen sind rausgegangen.
Genau.
Müller, Klaas und Hansen.
Klaas war sehr blass in der zweiten Halbzeit, fand ich. Der war, hat vielleicht viel gelaufen und so, aber kam nicht so viel rüber. Müller fand ich mega. Also der war, glaube ich, einfach auf.
Hansen ist rausgegangen, richtig, ja.
Ne, dann muss Leo, ist ja positionsgleich mehr oder weniger, das passt ja. Conte war gut, ist halt dann, dass Conte kommt, ist eigentlich relativ klar in so einer Situation. Natsch fand ich auch ganz witzig, dass er Natsch gebracht hat und nicht einen Kruse. Also,
hat mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Kruse hat er eigentlich schon vor dem Spiel auf der PK disqualifiziert.
Wieso?
Hast du das nicht gehört vor dem Spiel? Also ob der nicht jetzt jemand wäre für so ein Spiel, im Kader zu stehen, da hat er doch ganz klar gesagt, also so wie die Mannschaft die letzten Wochen gespielt hat, wäre von Beginn an auf gar keinen Fall eine Option. Und dann wären in solchen Spielen da auch eigentlich eher Spieler gefragt, die dann auch noch mit Tempo kommen können, wo ja auch Kruse sich selbst ganz gut einschätzen könne, dass er nicht mehr so.
Ja, aber finde ich okay. Ich weiß gar nicht. Also,
ist das eine gesunde Einschätzung? Auch das finde ich richtig cool, ne, dass man nicht hingeht und sagt: Ja, jetzt haben wir so einen Star oder wie auch immer, ehemaligen Star uns geholt, der muss jetzt immer spielen, das müssen wir durchprügeln, weil sonst ist die Presse schlecht. Ne, der muss jetzt spielen, sondern man bringt dann Conte und Natsch, ein junges Talent rein, der aus dieser Situation vielleicht noch bestenfalls was lernen kann, mitnehmen kann. Und setzt natürlich auch einfach auf Speed, auf die Stärken. Ne? Also sowohl Conte wissen wir es, aber Natsch hat ja ganz oft, auch in der letzten Woche, wenn er eingewechselt wurde, noch irgendwie diese Wuseligkeit, so finde ich, hat der Typ. Ne? Der hat so eine, der kommt immer irgendwie in den Strafraum durch, kreiert noch irgendwas Gefährliches und so. Das klar, einen Kruse kannst du bringen, wenn du 3-2 gegen St. Pauli führst in den letzten 10 Minuten. Ne? so einen abgewichsten Typen, der dann da nochmal eine Eckfahne einen wegwumpst.
Ja, so gut, das kann der, genau, der holt 5 Minuten an der Eckfahne raus. Ja.
Und ansonsten funktioniert der halt nur, wenn der jetzt irgendwann mal 2, 3 Tore in einem Spiel machen würde und einen Lauf kriegen würde, ne? So. Dann könnte das was werden. Aber ansonsten gibt er der Mannschaft in der Kabine, glaube ich, ziemlich viel, ne? Von Erfahrung her. Ja.
Ja, ich glaube aber auch, dass ich meine, also man hat ja in Braunschweig gesehen, dass der da auch nochmal einen i-Tüpfel sich entsetzen kann, weil diese Balleroberung und so, also und dann der Pass und das war ja schon geil, ne? Also
sind wir ganz ehrlich, hätte der sich nicht verletzt nochmal, dann hätte er sicherlich viel mehr Spielpraxis erhalten und könnte jetzt ein anderes Standing in der Mannschaft haben, ne?
Absolut.
Und das hat Kwasniok auch gesagt, was soll ich jetzt machen, ne? Die Mannschaft hat 10 Punkte aus 4 Spielen geholt. Das, was ich gerade meinte, ne? Bringst du jetzt den nur, weil er den Namen hat?
Nein, so gibt es ja gerade keine. Aber ich sehe den jetzt auch nicht negativ, ne? Also ich finde den, also ist dann, ich glaube, der wird noch im Laufe der Saison noch uns noch viel Spaß bereiten. Und ich glaube, also lass den mal ein bisschen anlaufen noch und
hat doch auch einen Effekt abseits des Platzes schon gehabt. Mehr Medienberichten über den SCP. Gut, das ist immer derselbe Mist. Ist ja aber egal, du hast trotzdem ein Grundrauschen, du hast Trikots ordentlich verkauft.
Ja.
Also passt. Ich finde, ich glaube auch, dass der noch Einfluss haben wird. Was hast du jetzt gezeigt? Du hast jetzt den Rücken deines Stuhls gezeigt,
Andreas. Ich habe gezeigt, dass er Fettfingerabdrücke hinten am Rechner.
Hose, schön.
Ach so.
Nächstes Mal in XXL.
Das ist. Oh, okay.
Ah, es juckt mir das Auge, Moment.
Ja, ich weiß. Genau. Aber kommen wir mal wieder zurück. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass wir die Aufstellung vergessen haben. Aber kommen wir mal wieder zurück zu den Einwechslungen. Also, dann kommen die Einwechslungen und ich glaube, in der Zusammenfassung hieß es, 50 Sekunden nach der Einwechslung läuft Conte auf der rechten Seite, macht er das, was er gut kann, schnell laufen. Und in der Tat, ich meine, ich habe das auch auf der Tribüne gesagt, danach, Assists kann der, ne? Das ist nicht das erste Mal, dass der so ein Ding reinbringt. Ich glaube, in Düsseldorf hat er auch so eine Vorlage gemacht. Dann bringt er das Ding rein und der Bilbia steht genau richtig. Mhm. Und dann ist natürlich geil, ne? Also, dass du damit den Ausgleich noch hinkriegst. Also,
ja, und dass er den auch wirklich noch macht, weißt du, weil wie oft hat mir das jetzt vor allem auch diese Saison schon gesehen? Du hast dann diese Chancen, du spielst sie dir raus, aber dann verballerst du die dann auch nochmal so vorm Tor. Und dass der gerade dann von Bilbia reingegangen ist, ich 100% bei dir, war richtig geil.
Vor allem, weil Bilbia ja schon diese eine Großchance vergeben hatte, ne?
Naja, in der 70. haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da stand er alleine vor dem Torwart von Pauli und schließt halt, wie ich fand, recht schwach ab.
Vielleicht müsste man, da bin ich bei dir, da war er, glaube ich, überfordert in der Situation oder überrascht. Ich weiß es nicht, dass er wirklich so frei war auf einmal.
Ja, aber er hat sich ja nochmal geil, also er hat ja nochmal einen Haken geschlagen und stand dann alleine vorm Torwart. Ja, man einfach in die Ecke schieben sollen.
Ja, aber das gut, sind so noch diese Momente, wo Kwasniok immer meint, das unterscheidet uns noch von der Spitzengruppe dann, ne? Das ist, aber trotzdem, bin bei dir, das haben die ziemlich geil gemacht und Conte sollte man vielleicht einfach auch einen Gefallen tun und nicht als Stürmer bezeichnen, sondern wirklich als Flügelflitzer, was weiß ich, Schienenspieler, Kontermonster, keine Ahnung was. Aber vielleicht nicht als Stürmer. Also in dem Sinne, dass er halt viele Tore schießt.
Ist vielleicht auch in der Kombination, ich meine, Bilbia war ja jetzt auch relativ lange ausgefallen, ist vielleicht auch in der Kombination Bilbia, Conte, ist vielleicht Bilbia jemand, der da noch hinterherkommt. Und wenn du dann jemanden über den Flügel kommen hast, und dann in der Mitte steht noch einer, ne, der ungefähr gleich schnell ist, oder in die Flanke reinlaufen kann, dann hast du ja nochmal 2, 3 Sekunden mehr Zeit, um das Ding aufzuholen, dann ist das natürlich eine ziemlich krasse Nummer, die du da abspulen kannst. Also, cool.
Ja, Hauke Wahl hatte keine Chance in dem Fall. Er hat den Fehler gemacht, in den Sprint mitzugehen, das zu versuchen.
Genau. Er musste Conte umreißen oder
ich ganz viele was. St. Pauli-Fans online gelesen habe, die den Wutausbruch von Hürzeler am Spielfeldrand, der wirklich ausgerastet ist, dass ihn keiner umgetreten hat. Die das alle nicht verstanden haben, wieso die alle versucht haben, ins Laufduell gegen Conte zu gehen, anstatt ihn einfach wegzuflexen. Ne? Also den hättest du ja an der Mittelfeldlinie einmal wegflexen können und dann gewinnst du das wahrscheinlich 2-1 oder so, ne? Ja, gut. Aber auch da hat Andreas ja vorhin schon gesagt, das sind Bruchteile von Sekunden, wo du das entscheiden musst, ne? Und ich meine, Hauke Wahl müsste ihn auch erstmal treffen.
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, wir reden hier halt noch von der zweiten Liga, nicht von der ersten Liga. Das, die Spieler machen auch immer noch alle genauso Fehler. Und wie gesagt, selbst in der ersten Liga machen alle Spieler, sogar auch die Top- und Weltstars, machen auch alle noch genug Fehler. Von daher, das
Aber die Ausführung war schon wirklich top, ne? Da hat jetzt wirklich, also ja. Marco, was du sagst mit Bilbia, war auch vor Bilbias Verletzung so, dass Conte mit dem am besten funktioniert hat, fand ich. Das haben wir damals, glaube ich, auch schon mal gesagt, Andreas. Ne? Ich meine, irgendwann hatten wir das Thema schon mal. Hätte jetzt nur noch Kurda gefehlt vom Tempo her. Ne? Also dann hätten den hätte man noch einwechseln können. Dann hätten wir vielleicht wirklich die überrennen können nochmal. Aber ich fand es schön, wie gesagt, wir hatten eine Großchance kreiert, haben ja danach, nach dem 2-2 sogar noch ein Abseitstor geschossen durch Leipi.
Oh, das war bitter. Ich habe es in der Zusammenfassung gesehen. Ich meine, da siehst du relativ zügig, dass Abseits ist quasi aus der passenden Perspektive, aber im Stadion hast du das doch nicht gesehen, oder? Dass das Abseits war?
Ich hab's auch zuerst nicht gesehen.
War auf der anderen Seite, ne? Also war ja auf der Nordtribüne das Ganze. Also, nee, hast du gar nichts von gesehen. Aber ich meine, ich hab's auch gesehen, es war ein Schritt, ne? Also, und ich hab nachher gesagt, weißt du, das ist, ich meine, es gab ja auch noch, Pauli hatte ja auch noch eine Kopfballchance, die Klefisch von der Linie weggeköpft hat. Das Hut hatte ein, zwei Mal Probleme beim Rauslaufen, ist mindestens zweimal unterm Ball gelaufen, als er aus dem Fünfer so oder Richtung Fünfergrenze gelaufen ist. Und da hat er es ja rausgeköpft. Also im Endeffekt, ich hatte gesagt, naja, das ist so der Unterschied zu damals, als du aufsteigst. Weil wenn du in den Aufstiegssaisons holst du da noch das 3-2, dann stehst du nicht im Abseits und machst das Teil, ne? Siehe Köln oder so, ne, damals. Und ich meine, diese Saison, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit, dass wir so reif sind, oder es wird halt einfach nicht passieren.
Also ne? Woher also, auch, ne? Also bei dem
oder wir kommen hinten raus.
Genau, ja, vielleicht ist ja diesmal, dass die Rückrunde halt voll unser Ding ist. Ich meine, da sind ganz andere Mannschaften auch schon mit aufgestiegen. Oder halt Pauli letzte Saison halt, dass die auch in der Rückrunde halt alles so wegdominiert haben. Ey, das könnte bei uns doch auch passieren. Ich meine, die Hinrunde, Umbruch, du siehst es halt, also vor allem die ersten Wochen, weil überleg mal, wie wir jetzt über den SCP reden, wie wir jetzt über die Spiele, über die Spieler, über die Taktiken reden und sowas alles. Und wenn du das vergleichst jetzt so vor 5 Spieltagen oder sowas alles, ne, das ist ja schon um Welten besser geworden. Ne? Also das ist ja, muss man sagen, bis jetzt trotzdem eine rasante Leistungssteigerung, die zwingend so noch niemals hätte passieren können. Also von daher.
Nicht, dass wir wieder einen Umbruch im Winter auch noch haben, ne?
Ja, dann müsste man aber auch irgendwen schlagen.
Wen willst du denn dann schlagen?
Also ich finde es.
Irgendeinen finde ich.
Stimmt, wir kriegen ja eine Rückrunde. Thorsten sagt es gerade, kriegen wir die Oberränge dazu. Da wird das ja richtig abgehen hier. Wird das die Festung Paderborn?
Ja.
Das ist ja eh schon die Blechfestung.
Was habt ihr eigentlich alle mit diesem Stadion? St. Pauli-Fans haben auch überall gepostet, wie hässlich das Stadion sei.
Ich sag das ja nur aus Spaß. Ich finde das total schön und das ist auch ein gutes Stadion von der Größe her. Weißt du, was ich total hässlich finde? Wenn du ein Stadion hast, wo eine Seite offen ist. Das finde ich so abartig. Das ist Mainz und St. Pauli ist das auch so. Ich verstehe nicht, wie man eine Seite offen lassen kann in einem Stadion. Also,
weiß ich auch nicht.
So betrifft kannst du gar nicht sein. Also ich war einmal auf St. Pauli und tolles Stadion.
Müssen wir mal im nächsten Millanton fragen.
Macht man denn die Ecke da nicht zu? Das ist doch scheiße.
Ja, hat das Geld nicht mehr gereicht. Weißt du, wir haben unsere Wellblech-Arena, haben wir wenigstens komplett fertig gekriegt.
Oder man kommt dann schneller auf den Kiez.
Nee, ist, glaube ich, zur Seite, auf der anderen Seite, ne? Das, glaube ich, ist die Lücke, weiß gar nicht. Ja, also solche Stadien verstehe ich nicht. Dann kann man sagen, ja, ist gewachsen. Dann würde ich ja sagen, ja, hat keiner mitgedacht. Also, das hat auch nichts mit cool zu tun, das ist einfach hässlich. Aber, also ich fand, genau, und im Endeffekt jetzt mal, um da mal ein Fazit unterm Spiel zu ziehen. Also ich finde auch ein 1-1 gegen den Tabellenführer total okay.
3-2.
Was, 3-2?
2-2. 2-2.
Hab ich doch gesagt?
1-1 gesagt.
Achso, ein Unentschieden wollte ich sagen. 2-2, ein Unentschieden. Ein 2-2 gegen Tabellenführer, finde ich total okay. Ist auch total geil.
Ja, vor allem, wir sind das erste Team, was gegen Pauli in Führung gegangen ist. Und
Sankt.
Nein, nicht Sankt. Es kann,
Sankt.
Nein.
Ist gegen Sankt? Nein, Sankt, wir haben gegen Pauli gespielt.
Sankt, Sankt Kevin. Ist.
Sankt.
Sankt Pauli. wie gesagt, wir sind das erste Team, was gegen die in Führung gegangen ist. Wir haben den Unentschieden abgerungen. Wir hätten noch gewinnen können. Also das Ding war definitiv ein Ding, wo wir als SCP, vor allem wo wir gerade so schwach gestartet sind und alles, mega zufrieden sein können. Also ich habe es auch bei mir in anderen Chatgruppen, die waren überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel und alles. Und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht.
Weil das war gerade die erste Hälfte, war eine taktische Meisterleistung, wenn es so siehst. Und es fing alles immer nur dann ein bisschen gefährlich zu werden, wenn die Formation halt nicht ganz eingehalten wurde. Oder ja, schlicht und ergreifend einfach Pauli auch seine starken Momente hatte. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Da kannst du ja auch nicht alles wegverteidigen, wenn die halt einmal richtig ins Rennen kommen. Das ist genau wie Conte, wenn der einmal ins Rennen kommt, dann kannst du den auch nicht mehr stoppen.
Du hast gemerkt, die haben, also St. Pauli war immer gefährlich, auch in der ersten Halbzeit. Ne? Also jede Kleinigkeit, wo du nicht aufgepasst hast, wurden die gefährlich. In der zweiten Halbzeit hast du das noch viel besser gesehen. Also ist schon eine geile Mannschaft. Von daher 1-1 finde ich mega. Also 3-2 wäre besser, aber gut, das wollen wir mal realistisch bleiben. Genau, und jetzt hatten wir, habe ich ja vorhin gesagt, jetzt haben wir gar nicht über die Aufstellung gesprochen. Der Kin Zombie war ja drin. Da fand ich es nochmal ganz spannend, was der Kwasniok am Ende in der PK, in der PK nach dem Spiel gesagt hat. Hat er ja nochmal drauf, wurde ja auch nochmal drauf angesprochen, hat er ja sowas gesagt wie, ja, ist ja zum ersten Mal Vater geworden und ist dann auch nicht so leicht, war vielleicht auch keine leichte Schwangerschaft oder so. Okay. Und war so ein bisschen abgelenkt. Weil ich fand, der hat das auch taktisch super umgesetzt und war auch eine Bank in dem Spiel. Ne? Also fand ich auch ziemlich geil.
Hat zwei Gründe gesagt. Ne? Einmal der schlechte Saisonstart. Also er hatte keinen Grund mehr, er konnte ihn nicht mehr argumentieren, ihn weiter von Beginn an spielen zu lassen. Und zeitgleich diese schwierige Schwangerschaft mit der Geburt und so weiter und so fort. Dann, ja. Fand ich auch da, finde ich, die Offenheit halt immer krass. Ne? Wo wir uns ja oft fragen, wieso der Verein öfter mal oder früher zumindest, ist ja schon viel besser geworden, aber ja. Verletzungen und sowas nicht kommuniziert, ne? Und auch da macht Kwasniok das ziemlich oft ziemlich offen, so dass er so in seine Gedankenwelt reinblicken lässt. Zwar nicht immer direkt, aber irgendwann, wenn der Moment gekommen ist, platziert er das dann mal, ne? Und das hat er hier sehr klug gemacht auch wieder, nämlich jetzt Kin Zombie, wo er den Moment hat, quasi das auch zu legitimieren und ihm das zu gestatten, dass das menschlich ist, dass man dann ein paar Wochen auch nicht auf der Top-Höhe ist, ne? Und dann aber gleichzeitig gesagt, dass er überragend Trainingswoche hatte und deswegen halt gespielt hat auch. Ne? Okay, mal ab davon hat er einfach das als probates Mittel gegen St. Pauli halt gesehen, ne? Dass er diesen
hat ja auch funktioniert,
Wanderer,
ne?
Zwischen Mittelfeld und Abwehr einfach hat. Ne?
Naja, kann ja beides sehr gut spielen, hat man auch gesehen. Also hat er sehr souverän gemacht. Wer wohl nicht so eine gute Trainingswoche hatte, beziehungsweise hat er ja auch was zugesagt, der hat so ein bisschen, der brauchte die Fahrt oder ne, den Rückenwind, den er so ein bisschen verloren hat, war Elias Ansa, der ja nicht mehr im Kader stand und der am Tag vorher auch schon bei der U21 gespielt hat. Also das war eigentlich klar, dass der nicht gegen St. Pauli im Kader ist. Und ja, finde ich auch mal, also kann ich auch verstehen, weil ich glaube, dass du als junger Spieler dann vielleicht auch mal, dass dir ganz gut tut, wieder zurückzugehen. Ne? So, dass du nicht die ganze Zeit unter dieser Drucksituation in der ersten Mannschaft stehst und
ja gut. Wo noch Dennis, also unser Gast aus der letzten, naja, eigentlich aus Folge 200, vorausschauend gesagt hat, dass er hofft, dass Ansa nie wieder in der U21 auflaufen wird. Musste ich ein bisschen schmunzeln, dass es dann direkt das Spiel danach war. Ja. Aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut, wenn das jetzt wirklich auch so einen fließenden Übergang bekommt, ne, dass gerade diese jungen Spieler immer hin und her switchen können auch mal. Damit verhinderst du auch so ein bisschen diesen frühen Burnout einfach, finde ich. Ne? Ja, ich finde, das ist durchaus legitim und wir hatten ja dafür wieder andere junge Spieler dabei.
Ja, genau. Die zumindest auf der Bank, Floto war dabei, ne?
Flöte.
Genau, und der saß zumindest auf der Bank und konnte sich das Ganze mal live im Stadion anschauen. Genau, und ja, wollen wir noch was zum Spiel sagen oder wollen wir mal in Richtung Sprachnachrichten gehen?
Ich denn jetzt muss Lia auch ein Denkmal. Oder?
Nein.
Dann muss er noch 30 Meter weiter schießen.
Dann bin ich wirklich dafür, dass ein Gebäck nach ihm benannt wird. In irgendeiner der Paderborner Bäckereien. Da hatte übrigens unser allseits beliebter Sprücheklopfer Tasty Marshmallow die Idee, es Florentiner Pfauenstange zu nennen.
Pfauenstange. auch schön, ja. Hat was.
Absolut. Ist auch ein Kandidat für einen Sendungstitel, ist aber, glaube ich, zu lang für das Bild. Florentiner Pfauenstange? Keine Ahnung. Egal. Marco, du wolltest aber jetzt zum Spaß.
Bitte? Es klingt auch zweideutig.
Nein, nur bei Menschen, die ein bisschen undersexed sind vielleicht oder noch nicht volljährig sind.
Die Florentiner Pfauenstange.
Gut, Andreas, wenn du das so sagst. Okay, im Chat sagt auch, diesmal nenne ich den Namen nicht, sagt ein weiblicher Zuschauer, dass das etwas Anrüchiges hat. Alles klar, ich ziehe das zurück, Marco, du wolltest Sprachmitteilungen einspielen lassen.
Genau, das kann ich gar nicht, das muss Sven dann der Andreas machen.
Ja, ich habe, was habe ich denn hier, zwei Stück, 2x34, warte mal, 9.10, nein, die zweite. Welche, hast du einen, bei Mörchen, der hat drei Stück geschickt, da weiß ich nicht, welche das ist.
Wie, hast du ihn nicht gehört vorher?
Ich bin nach Hause gekommen gerade.
Wie ja, auf Rückfahrt. Mit dem Handy in der Hand, am Lenkrad.
Nein.
Thorsten, welche ist die wichtigste?
Genau, 39 Sekunden, 59 Sekunden oder 26 Sekunden? 59
okay,
Sekunden
26
ist zu lang.
Okay, 26 liegt ja eigentlich.
Dann fang doch mal mit der anderen an.
Genau.
Thorsten sagt keine Veröffentlichung.
Ach so, okay, also nehmen wir dann die Sprachnachricht des weiblichen Zuschauers.
Hörers, Schauers, genau, bitte.
Los geht's.
Hallo, für mich ein absolut leistungsgerechtes 2:2, auch wenn die Gegentore vermeidbar gewesen wären, hätten einfach Eggestein und Irvine jemanden gehabt, der auf sie aufpasst. Die kamen ja relativ frei zum Abschluss. Ja, erste Halbzeit, klar auf unserer Seite, verdient 1:0 in die Pause gegangen. Pauli kommt dann mit Druck aus der Kabine und ja, macht ganz schnell den Ausgleich und dann hinterher die Führung. Ich habe genau so ein Spiel erwartet aufgrund von Lukas' Aussagen in der PK und ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich finde, man konnte es sich super angucken und freue mich auf Berlin.
Ja, sie freut sich auf Berlin.
Berlin. Wir fahren nach Berlin.
Genau, ja, vielen Dank. Also auch nochmal vielen Dank, Mona, dass du da so regelmäßig deine Stimme erhebst und uns Nachrichten schickst. Dir natürlich auch, Thorsten und allen anderen, die es machen. Genau, aber jetzt haben wir ja...
Leider haben wir heute nicht mehr Platz in der Sendung für mehr. Es gab natürlich noch 10 weitere Einsendungen.
Ach so, so sagt man das ja, der Medienprofi wieder. Genau, richtig. Wir selektieren das immer sehr streng.
Ja.
Nein, in Wahrheit kam der Aufruf von uns heute diesmal sehr spät. Ihr könnt das einfach in Zukunft für gegeben nehmen und uns einfach so Sprachnachrichten schicken. Auch vielleicht zu Smalltalk-Themen.
Genau. Denkt nur dran, ungefähr 30 Sekunden, nicht, dass das ausartet.
Absolut. So.
Sonst gibt es Strike. So. Wie gesagt, Mona hat sich da schon zu Herzen genommen. Da machen wir nämlich nicht mehr länger. Die hat nämlich schon Strike. Oh, wobei 34 Sekunden. Oh. Das kann gefährlich werden.
So, jetzt machen wir mal einen Strich unter dem Spiel. Platz 8, 15 Punkte. Ja, zum Relegationsplatz sind es 4 Punkte zum Tabellenführer und auch zweiten sind es dann 5 Punkte. Also alles noch im Rahmen dessen, was machbar ist. Wer hätte das gedacht vor ein paar Spielen?
Aufstieg ist noch drin, ne?
Vorm Spiel hat der Sky-Interviewer tatsächlich Lukas Kwasniok gefragt, der da vor der Südkurve stand. Herr Kwasniok, wenn Sie heute gewinnen, sind sie ja wieder oben dran in der Verlosung um die Aufstiegsplätze. Da hättet ihr mal Kwasniewski Blick sehen müssen.
Verstehe ich. Also der hätte ich noch angeguckt, so echt jetzt. Ja. Nach 10 Spieltagen, 5 Punkten Abstand, da erzählst du was von Aufstieg, was laberst du? Mach einen Kopf zu. Ja,
vor 3 Spielen haben sie noch an seinem Stuhl gesägt, also von daher alles gut. Gut, dann schauen wir mal nach vorne. Hertha BSE ist dann der nächste Gegner. Hat jemand von euch das Spiel gegen wen haben sie noch gespielt? Gegen Nürnberg, glaube ich, ne? Gesehen?
Nein.
Also ich habe es gesehen. Also Nürnberg ist jetzt nicht gerade die Mannschaft der Stunde, muss man sagen. von daher war ich etwas überrascht, dass Hertha da schon einige Probleme hatte, ins Spiel zu kommen und gerade in der zweiten Halbzeit sich das Ding dann auch selbst schön zerhackt hat. Gab ja eine rote Karte gegen, glaube ich, der linke Außenverteidiger ist da, glaube ich, rausgeflogen. Und obwohl Nürnberg einen Elfmeter vergeben hat, haben sie dann doch noch 3-1 gewonnen, dank eines Eigentors eines Innenverteidigers von Hertha. Ja, also sollte man, glaube ich, trotzdem nicht unterschätzen, das Ganze, oder? Was meint ihr, Andreas?
Nee, ich gucke gerade einmal 2 rote Karten in dem Spiel. Eigentor. Mein Gott, was denn da passiert? Also,
zwei? Oh,
vergebener Elfmeter. Oh. Also, da war schon was los in dem Spiel. Mhm. Ja, wie gesagt, also Hertha, ich bin zum einen bin ich sehr überrascht, dass die bisher so viele Punkte gesammelt haben. Also da, wo Schalke jetzt steht, habe ich Hertha erwartet. Ja, aber ich sag mal, die sind halt auch alles andere als sattelfest, sieht man ja auch gerade in diesem Spiel, ne? Ich glaube, die werden schon deutlich, deutlich stärker und die werden halt immer stärker im Laufe der Saison. Ich glaube aber, dass wir weiter sind und dass wir mit dem Kader, den wir haben, nochmal deutlich eingespielter sind und wir ja einfach stärker sind im Moment als die, würde ich jetzt behaupten.
Also ich meine, einspielen, das ist ja jetzt der 10. Spieltag, ne? Also wie viele Spiele brauchst du dich, um dich einzuspielen?
Ja, die nach dem Abstieg und sowas alles, das ist bei denen halt noch was anderes wie bei uns, ne? Also die haben, wie gesagt, die haben, glaube ich, immer noch nur
4 Mittelfeldspieler. Die haben ja am 5. Spieltag noch nicht alle Spieler gehabt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also der Kaderumbruch, der zog sich ja nochmal deutlich, deutlich länger als bei uns zum Beispiel. Ich meine, wie gesagt, die haben auch immer noch nur 4 Mittelfeldspieler. Ich muss das mal eben gerade recherchieren nebenbei.
Ja, es ist ein klassisches 6-Punkte-Spiel für uns, ne? Wenn wir gegen die verlieren, sind sie punktgleich mit uns. Wenn wir gewinnen, dann halten wir sie auf 6 Punkte Abstand und klettern gleichzeitig weiter nach oben. Ich finde, die Hertha hat schon in den letzten Wochen einen kleinen Aufwärtstrend gezeigt. Sie haben natürlich hier die Wackler immer noch drin und Katastrophenspiele. Also mit roten Karten, mit keine Ahnung was. Also wirkt sehr undiszipliniert, die Truppe. Weil vielleicht auch und dieses kompletten Umbruchs, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe die nicht so verfolgt. Nichtsdestotrotz ist das in Berlin schwierig, ne? Aber ich glaube, dass wir da sehr gute Chancen haben, was mitzunehmen.
Die haben auf jeden Fall immer noch nur 5 Mittelfeldspieler. Und davon ist einer aus der U19 und einer aus der zweiten Mannschaft.
Ja, gut, dafür haben die 10 da ist irgendwo in der Ecke sitzen.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, weil Nürnberg habe ich mir ein bisschen angeguckt, das Spiel, dass das nicht nur so eine homogene Truppe ist, ne? Ja. Also wenn du gesehen hast, der Typ, der vom Platz geflogen ist, wie der abgegangen ist über seinen Mitspieler, weil der musste im Endeffekt da so ein bisschen reingehen, weil da so ein Fehlpass gekommen ist.
Okay.
Ja, also ich hatte nicht so das passt irgendwie nicht so zusammen, die Mannschaft. Das ist nicht so gut zusammengestellt. Also da hoffe ich drauf, dass das auch bei uns so weiter bleibt. Weil wenn man mal sieht, wie die gespielt haben, ich meine, die haben gegen, wenn man so die letzten Spiele sieht, die haben gegen Braunschweig gewonnen, die haben gegen Holstein Kiel gewonnen, die ja auch Dritter mittlerweile sind. Schalke haben sie, gut, gegen die gewinnt jeder. Und dann in Nürnberg verloren, gegen St. Pauli haben sie verloren, kannst du auch verlieren gegen. Ist spannend, ne? Also ist nochmal so ein Indikator jetzt, in welche Richtung es geht, ne? Weil Tabellennachbar und relativ ähnliche Punktzahl. bin ich gespannt, was man daraus macht. Und ist, glaube ich, auch kein Spiel, wo du dich so, ist so ein anderes Spiel, ne? Ist nicht so ein taktisches Spiel, glaube ich. Ist irgendwie, du musst irgendwie, also, glaube ich, das Spiel selber machen gegen
Hertha. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du am Ende dich richtig aufregen kannst, dass du dann irgendwie in der 85. das 1-0 kassierst. Oder, also ich glaube nicht, dass das so ein offener Schlagabtausch, also so ein Fußballfest wird wie jetzt gegen St. Pauli, sondern so wie du sagst, Marco, sehr individuelle Fähigkeiten irgendwie. Ne, irgendwer nimmt sich einen Ball, versucht durchzulaufen. Gerade Hertha schätze ich so ein, dass das ziemlich viel auf Ego, Gezocke, Gekicke geht. Das kann für uns halt auch mal nach hinten losgehen, ne? Weil wenn da jemand einen guten Tag hat, dann, ich meine, die haben zu Hause 9-3 Tore geschossen, dabei aber nur 2 Siege geholt und 2 Niederlagen kassiert. Also, auch kurios. Das heißt, sie sind eine Wundertüte, so sagen wir es mal ganz einfach, ist eine Wundertüte. Ich traue unserer Mannschaft in der aktuellen Verfassung durchaus zu, da 3 Punkte mitzunehmen. Das wäre richtig cool. Wie gesagt, würde man ein bisschen Distanz im Mittelfeld auch mal schaffen.
Ja.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Müssen wir mal gucken, was da so kommt. Was tippen wir denn da so?
Ja, wann ist das Spiel?
Jetzt Samstag.
Samstag, ne? Mhm.
Andreas, was tippst du? Überrasch uns.
Ach du, also ich glaube, also Hertha, wie gesagt, ist eine Wundertüte. Es ist so ein klassisches Spiel, wo die halt auch wenigstens einmal treffen, aber 4 kassieren. Das Gute ist halt, die treffen diesmal halt nicht. Und ich glaube, das wäre so ein Spiel, wo Max Kruse spielt. Weil ich glaube, das wird, wenn das so ein dreckiges Spiel werden könnte, glaube ich, wäre Max Kruse einer, der erholt, der kann da so ein bisschen Zeit und Karten rausholen, wenn du so willst. Von daher, ich würde schon schätzen, dass wir das Ganze souverän 4-0 gewinnen, weil Hertha auch scheiße ist.
4-0, ausnahmsweise mal 4-0.
Das ist absolut mein professioneller Tipp dazu, auf Statistiken basierend, absolut legitim. Ja.
Sehr gut. Das ist auch, glaube ich, das Ergebnis, was am häufigsten erzielt wird hier in Paderborn.
So mit Abstand. Ja.
Kevin, was sagst du?
Ja, ich bin so ein bisschen in den Schwer gerissen. Also ich hoffe, dass wir da mit ordentlich Dampf unterm Kessel oder auf dem Kessel richtig Hurra-Fußball spielen werden. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Gerade in Berlin würde das für ein Ausrufezeichen sorgen. Ich glaube auch, dass so ein Kruse in dem Spiel vielleicht ein Faktor sein könnte. Tippe aber, dass vielleicht Conte starten wird, mal gucken, Bilbia, also bin erstmal gespannt auf die PK von Kwasniuk diese Woche, aber ich tippe jetzt mal auf ein 2-1 für uns. Aber wirklich mit der Spannung auf die PK, wie Kwasniuk die Hertha liest, ich könnte mir vorstellen, dass man die gut auskontern kann. Ja. Dafür hätten wir auch sehr schnelle technische Spieler.
Ich hätte da so einen schnellen Spieler, den wir dafür hätten.
Conte. Ja. Aber den
mit Bilbia vielleicht.
Oder könnte mal wieder als Überraschung zurückkommen in die Mannschaft.
Ja, auch cool.
Marco. Also ein 2-1 mit, mit Kurda. Okay. Ich tippe ein 1-3, also für uns 3-1. Und zwar, weil ich glaube, du musst die gar nicht auskontern. Ich glaube, wenn du die bespielst und unter Druck setzt, sind die extrem fehleranfällig. Also, weil auch Nürnberg hat da irgendwie jetzt auch nicht die große Kontergeschichte rausgemacht, sondern Nürnberg hat die einfach die ganze Zeit attackiert. Das hat in der ersten Halbzeit auch nicht so gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit sind die ziemlich zusammengebrochen. Und ich glaube, das ist ein Gegner, den wir, der momentan in unserer jetzigen Verfassung durchweg auch machbar ist für uns.
Ja.
Ja, also
stimme ich dir absolut zu.
Das glaube ich, und deswegen wird das ein souveränes 3-1. Und das eine Tor wird dann nachher wieder fallen, weil wir gerade mal wieder gepennt haben zum Schluss und schon irgendwie in der Kabine waren und uns gefreut haben. Aber ansonsten wird das, glaube ich, relativ souverän. Ja, ich bin sehr gespannt. Fährt einer von euch hin, Andreas, Kevin?
Nein,
leider. Schön wär's.
Ausnahmsweise nicht. Ich hatte es am Anfang der Saison auch mal geplant, aber jetzt passt es überhaupt gar nicht mehr in den Familienkalender. Von daher bin ich auch raus. Leider.
Ist leider so. Ansonsten, ich wäre gerne, also Hertha, also das Olympiastadion steht bei mir immer noch da ganz oben auf der Liste, weil ich es einfach mal sehen möchte, dieses riesige Ding, diese riesige Schüssel. Aber ja, jetzt passt es auch gar nicht. Vor allem jetzt nach den ultrastressigen Wochen, die ich jetzt im Moment habe, bin ich froh, wenn ich jetzt zu Hause bleiben kann und nirgendwo hin muss.
Aber jetzt ganz spannende Wochen für uns, ne?
Ja, weil jetzt Hertha, dann schon Freiburg, DFB-Pokal, dann Karlsruhe, da bin ich mal gespannt, ob man aus
drei
Freiburg
Auswärtsspiele
wirklich zurückfliegt und dann wieder. Oh. Ja, es geht jetzt ganz schnell. Und dann das nächste ist Elversberg danach?
Drei Auswärtsspiele, dann zu Hause gegen Nürnberg, dann nach Elversberg.
Was sind das andere Auswärtsspiel da noch? Karlsruhe?
Karlsruhe.
Hertha, Karlsruhe und Freiburg.
Ach, genau. Ach so, das zählt ja dazu.
Alles in einer Woche.
Ja, und wirklich, Alter, wie asozial ist das denn? Drei Auswärtsspiele in einer Woche.
Hatten wir ja schon mal, ne?
Ja. Das hattest letzte du. Saison. Also diese Diskussion gab es ja nach der Auslosung schon. Und dann ist es ja spannend, ob du, wenn du Berlin, Paderborn, das kannst du ja noch ganz gut fliegen oder so. Und ob du, wenn du nach Freiburg gehst, ob du da nochmal zurückkommst oder ob du nicht einfach da unten bleibst und dann ein Trainingslager einschiebst.
Ja.
Und von da dann nach Karlsruhe fährst, weil, also Freiburg machst du ja nicht mit dem Bus, da bist du ja.
Dann musst wenn du dann zu Hause wieder bist, nach Elversberg, musst du ja wieder da runter, ne?
Ja, das ist wieder die Richtung so grob. Also ist maximal scheiße und Freiburg ist irgendwie auch scheiße, finde ich. Bin sehr gespannt. Naja, gut, aber das ist dann Zukunftsmusik. Jetzt machen wir erstmal BSE platt und dann schauen wir weiter. Gut, dann schauen wir mal in die nächste Rubrik und zwar die U21. Genau, die haben am Wochenende gegen den FC Wegberg Beek gespielt und leider verloren, 3-2. Mhm. Ja, schade, obwohl man, ich glaube, nach der 6. Minute oder so durch den Bruder, den, wie heißt der, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, ich wollte jetzt den Bruder von Julian Brandt sagen, aber das ist eigentlich doof, durch Sascha Brandt.
Dritte Minute war es.
Ja, dritte Minute sogar, direkt in Führung gegangen ist also, und dann aber leider noch zwei Buden reinbekommen hat. Das ging. Ja, genau, von Kleefisch. Das ist nochmal ganz witzig. Also ich war sehr irritiert, als ich das gesehen habe, dass Kleefisch ein Tor geschossen hat für den Gegner, weil ich dann dachte, ach, dann haben sie sich vertan. Aber es waren zwei Kleefische auf dem
Platz. Das ist der dritte, ne? Der dritte Bruder.
Ja, genau, aber der wird mit Doppel-E geschrieben und die anderen Kleefische werden mit einem E geschrieben.
Schade, dass du es direkt aufgelöst hast.
Ja, aber ich dachte auch, hat der nie noch einen Bruder, der irgendwie in der Regionalliga kickt? Na, ja, dummerweise hat man es dann verloren in der zweiten Halbzeit und schade. Rutscht jetzt auch so ein bisschen ab in die Mitte, so diese Leistung, dieser Leistungshoch ist ein bisschen weg. Wir hätten vielleicht mit dem Dennis Schmidt nicht so viel trinken sollen nach dem Podcast.
Ja, absolut.
Nein, Witz. Genau, schade, aber...
Der erste FC Düren ist Tabellenführer. Als ich in Aachen gewohnt habe, war Düren immer so vom Klischee her, wo so eine Anstalt ist und so. Das war immer, hatte nicht so das beste Image. Und umso verwunderlicher, also das muss für die Alemannia ein Schlag in die Fresse sein, ne? Dass quasi der Vorort gefühlt, also 8 Plätze höher steht als die Mannschaft, die mal in der Bundesliga war.
Ja. Bei Alemannia Aachen ist viel Schlag in die Fresse, glaube ich, so die letzten Jahre. Das ist, ja, gut. Aber man
hat 5-0 gewonnen.
Naja, die sind ziemlich souverän jetzt gerade unterwegs. Und unsere U21 spielt, weil die haben noch ein Nachholspiel, spielen am diesem Donnerstag, ist es, glaube ich, ja.
Mittwoch, 15:30.
Mittwoch. 15:30 gegen die Zweitvertretung vom 1. FC Köln. Ja, komisch, dass man das so mittags legt. Da hat man wohl wenig Bock auf viel Anhang aus Köln, der dann sicherlich kommen würde, wenn man das zu einer anderen Zeit legt. Ja, also.
Doch, die kommen trotzdem.
15:30 aus Köln, muss ja mittags schon losfahren.
Ja.
Ja, also es gibt ja genug Fans. Ich lasse verkneifen, wenn den kommt. Ja.
Die viel Zeit haben, die sich dauernd Urlaub nehmen können, meinst du?
Ja, die noch Resturlaub haben.
Aber noch.
Genau,
noch Resturlaub. Rechtsurlaub, genau. Das Rest des Lebens Urlaub. Genau, dann vielleicht noch ein kleiner Reminder. Am 18.11. ist ja das Spiel gegen Lippstadt. Das ist jetzt auch zeitlich angesetzt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Das ist jetzt, das ist ein Montag um 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob das dann eine Paracast-Folge geben wird, weil ich werde auf alle Fälle dann ins Stadion gehen.
Das wäre geil, ja. Da würde ich auch gerne ins Stadion.
Ja, genau. Also, das könnte man mal machen. Fände ich ganz witzig. Würde ich auch gerne mal die U21 supporten. Mhm. Gut, dann auf besonderen Wunsch dem Chris, der auch beim Fanprojekt bei der Aufnahme dabei war, die Leihspieler und die Ex-Paderborner, das kommt ganz gut an, habe ich so verstanden. Das habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen erweitert. Wie wollen wir das denn aufteilen?
Wie, was, geht doch einmal durch?
Geht einmal durch. Jasper van der Werf, Hansa Rostock, ne? Was macht der so?
Überragender Typ.
Überragend.
Überragender Typ, hat auch gespielt. Den Kommentar im Sendungsdokument ist vom letzten Mal, weil die haben nicht gegen Braunschweig gespielt, sondern die haben gegen Holstein Kiel verloren. Hat eine 4-0 gekriegt im Kicker. Weiß nicht, ob der gut gespielt hat oder nicht. Keine Ahnung. Genau. Dann aber Ron Schallenberg habe ich mal hinzugefügt, weil der...
Deswegen willst du die Rubrik aufgreifen.
Ja, der hat ein großes Problem mit Schalke. Das läuft überhaupt nicht, auch nicht mit dem neuen Trainer. Auch da habe ich das Spiel in der Konferenz, glaube ich, ein bisschen geguckt. Und er saß auf der Bank, der kam gar nicht zum Einsatz, wurde auch nicht eingewechselt. Gut, bei dem Rückstand wechselt man vielleicht auch keinen Sechser ein. Dann gibt es den Sebastian Schonlau, der HSV, der macht ja wie immer gut Wind und läuft ganz gut. Das Ende der Rückrunde kommt dann noch, wo sie wieder versagen werden. Aber der ist gerade verletzt. Also der spielt auch nicht. Genau, was genau, weiß ich nicht. Habe ich mich jetzt auch nicht drum gekümmert. Gibt viele Bildartikel, die ich aber nicht lese. Ingelsson, Hansa Rostock, auch in der Startelf, habe ich mir aufgeschrieben. Pröger wurde eingewechselt bei Hansa Rostock. Vasiliades war nicht im Kader, scheint aber auch nicht verletzt zu sein. Vielleicht hatte der wieder einen ominösen Autounfall. Wer weiß. Marvin Pieringer, Heidenheim. Ja, Heidenheim verliert 2-5 gegen Augsburg, obwohl sie 2-0 führen.
Ja, also krass, ne?
Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich nach Heidenheim gucke und die haben geführt und es wurden dann weggeputzt. Das erste Mal war es, glaube ich, von Hoffenheim. Pieringer selber wurde erst in der 71. Minute eingewechselt. Also das scheint dann auch nicht so gut zu laufen. Dann der gute Julian Justwan war nicht im Kader bei Hoppenheim. Keine Ahnung, ob der verletzt ist oder so, kommt man bei Transfermarkt nicht sehen. Kaiserslautern, das ist ja auch so ein Zweitverein von uns, Tachi, setzt sich da echt ganz gut durch. Ne? Der ist immer in der Startelf mittlerweile, neben Ache. Da gab es ja auch diesen kleinen Eklat mit dem Flaschenwurf, also coole Düsseldorfer Fans, sehr gut. Ne? Ja, alles tote Hosen. Und Tachi von Beginn an, Ritter natürlich auch, Clement wieder eingewechselt, 74. Minute, also der kommt da überhaupt nicht hin.
Und der ist wieder im Kader.
Ja, der war im Kader, der war auch letztens irgendwann noch mal 6 Minuten gehabt.
Und ich dachte, der wäre in Ungnade gefallen.
Naja.
Beim Trainer.
Vielleicht hat er sich angeboten beim Training.
Vielleicht hat er das Auto gewaschen vom Trainer oder sowas.
Genau.
Dass er mal wieder spielen darf.
Justwan steht da in den Flitterwochen noch nach der Hochzeit. Kann sein. Und der hatte auch irgend so eine Babyshower-Party, oder? Irgendwie It's a Boy, It's a Girl oder so. Ich weiß gar nicht mehr.
Was?
Oder war es ein anderer?
In der Saison?
Weiß ich nicht. Der postet die ganze Zeit gar keinen Fußball mehr. Der postet nur noch irgendwelche Love-Stories auf seinen Instagram.
Ich dachte, der spielt den ganzen Tag nur Call of Duty.
Wenn ich gerade jetzt in die Bundesliga gekommen wäre und will da was reißen, dann würde ich mich vielleicht, weiß ich nicht, gut. Wo die Liebe hinfällt.
Ja, Entschuldigung. Bei uns hätte das besser gehabt, muss man einfach so sagen. Wir nehmen einfach die fette Kohle mit von den ganzen Spielern, die bei uns nicht mehr spielen wollen und jetzt woanders auf der Bank sitzen. Mir egal. Genau. Können sie machen.
Kein Mitleid. Lukas Böder, finde ich ja witzig, dass wir den hier aufgenommen haben. Den haben wir aber, glaube ich, nur aufgenommen, weil der gegen Arminia ein Tor geschossen hat. Die übrigens gewonnen haben am Wochenende. Ganz Respekt.
Echt?
Saarbrücken verliert 2-1 gegen RWE. Lukas Böder spielt von Anfang an mit. Jamilo Collins, auch der hat gespielt im schönen Cardiff in Wales in der zweiten englischen Liga. Dort hat man aber verkackt gegen Blackburn Rovers 1-0. Mhm. Cardiff ist auf Platz 11 in der zweiten englischen Liga. Hat sich voll gelohnt für den, dass der da ja, gewechselt ist. Ja, ich hoffe, der verdient mehrere Millionen im Jahr. Ansonsten tut er mir leid, der Arme. Robin Krause habe ich mal mit aufgenommen, weil der hat ja auch mal bei uns gespielt. Und das war, glaube ich, der zweite Spieler vom SCP, der bei uns zu Gast war. Ein sehr sympathischer Typ, wie ich finde. Absolut. Geht aber gerade mit Braunschweig, obwohl er Mannschaftskapitän dort ist, total unter, denn die haben 3-0 gegen Elversberg verkackt. Und Jens Hertel hat wohl irgendwo gesagt, das soll mal jemand anderes besser machen.
Also, okay.
Auch ratlos.
Ne? Alles klar, ist also jetzt dann weg.
Auch weg.
In der Tat, genau, richtig. So, das zu den Eckspielern.
Wahnsinn. Ja. Aber Ron Scheinberg auch krass, ne? Wieder auch so dieses typische Thema, weiße Trainerwechsel und von Stammspieler jetzt plötzlich wieder in der Versenkung verschwunden, ne?
Aber das das ganz ehrlich, ne? Den Trainer kannst du jetzt eigentlich gleich mit rausschmeißen, direkt wieder. Also wie kannst du denn als unbeschriebenes Blatt, so nenne ich ihn jetzt mal, ist zwar nicht unser Verein, aber du kommst zu einem Club, wo im Sommer jemand verpflichtet wurde, wo auch wirklich jedes Video und jeder Beitrag sich um diesen Spieler drehte und der beim Publikum auch sehr gut angekommen ist. Wie kannst du denn den jetzt komplett rausstreichen, auch nicht einwechseln? Er hat ja nicht mal eingewechselt, ne, nachdem es so schlecht lief.
Ja.
Hättest ja noch sagen können, okay, zweite Halbzeit, komm, Ron, gib Gas.
Also kann ich auch nicht nachvollziehen.
Schalke hat da echt ein riesengroßes Problem, was die Identität und die Identifizierung angeht. Und ich glaube, da haben sie einen falschen Spieler angefasst, weil ich glaube, das ist einer der wenigen, der sich wirklich identifiziert hat damit.
Ja.
Aber
ja.
Wahnsinn. Also das mal so aus der Ferne Hokuspokus, aber das ist wirklich.
Ja, aber also wenn Gerät, wie der ausgesprochen wird.
Ja, also der kann ja jetzt nicht nach Trainingseindrücken gegangen sein.
Na, aber der hat ja, das muss ja so ein kleiner Wundertrainer sein aus Belgien. Mhm. Der hat ja dieses Union-SG ziemlich weit nach vorne gebracht. Also, weiß ich nicht, ob man den jetzt so verdammen sollte. Ich meine, ich glaube, also den hatten sie bei Sky, sagte dann der Kommentator, naja, der hatte halt in Belgien sehr viel Ruhe und konnte sehr intensiv mit der Mannschaft arbeiten. Ob das bei Schalke jetzt so sein Ding ist, weiß nicht.
Das ist ja das Problem dort, ne? Da könnten wir eine eigene Sendung jetzt zu machen. Ich könnte eine Menge, fällt mir dazu ein. Ja. Seit Jahren verkohlen, man kann es nicht mal mehr verbrennen, denn sie, weiß nicht, Blitztötung oder so könnte man es eher nennen, was die mit den Trainern machen. Das ist unfassbar, wer sich mit dem Verein auch näher mal beschäftigt hat. Und ich war viele Jahre dort als Journalist vor Ort, welchen Einfluss da eine bestimmte Boulevardzeitung ausübt, auf Trainer, Rauswürfe und Entlassungen und Meinungsmache, ist so krass. Was ich damals erlebt habe, was mit dem, wie heißt er, mit Jens Keller passiert ist dort vor Ort, richtig heftig. Und der ist meiner Ansicht nach, meines Wissens nach, damals auch nur rausgeflogen, weil das ein bestimmter Verlag mit initiiert hat. Also ganz schlimm, das tut mir auch für die Fans, die da wirklich immer in, ich weiß nicht, Zehntausenden in die Arena strömen oder auch auswärts mit mehreren Tausend mitfahren. Das ist echt mies, ne? Da kann man Schalke mögen oder nicht, finde ich irre, wie Menschen, die wenig Ahnung von Fußball haben oder die einfach politische Interessen haben, sowas völlig falsch in falsche Kanäle bringen, so ein Verein komplett vor die Wand fahren ist. Das muss man auch erstmal schaffen auf Schalke, ne? Ja. Also das muss man erstmal hinkriegen, mit dem Fanumfeld so einen Verein so an die Wand zu knallen.
Also der Sky-Moderator meinte auch, man wollte ja eigentlich Raoul oder Van Nistelrooy als Trainer.
Okay.
Okay. Und hat jetzt den Kollegen aus Belgien bekommen.
Ja, und Raoul überlegt sich das auch dreimal.
Ich weiß gar nicht, wo der ist,
Also, gut, guckt dir Xabi Alonso in Leverkusen an. Aber das ist auch was ganz anderes. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Das
Raul
ist auch
hätte
Ausnahme.
Sofort, Raul würde auf Schalke einen riesen Hype entzünden, entfachen. Die Frage ist ja einfach, ob irgendwer mit Ahnung so eine Mannschaft zusammengestellt hat. Ne? Ich zweifle einfach die Qualität dieses Kaders einfach hochgradig an. Ne? Das ist halt, also wie die gegen uns gespielt haben, ist schon krass.
Ja, genau, da hat jemand was zusammengecastet, was überhaupt nicht passt. Also.
Ja, und das war letzte Saison schon so und die haben da null draus gelernt. Sie haben komplett alles ausgetauscht irgendwie in der Führungsetage und haben aber da einen Typen geholt, der woanders auch vom Hof gejagt wurde.
Ja, irre. Ist doch witzig, das anzugucken, wie sie weiter sich selbst zerlegen. Genau. So, ich denke, gibt es noch was zu sagen?
Wir haben noch einen Schalke-Podcast, das können wir rausschneiden, bei YouTube hochladen als extra irgendwie. Und dann müssen wir das gut betiteln, dass wir richtig geflamed werden.
Genau.
Irgendwie
Schalke
80.000
am Abgrund.
Klicks. Lade das jetzt auf meinen YouTube-Kanal hoch.
Ist Schalke wirklich so abgefuckt, wie sie aussehen?
Ja, genau. Meine Meinung zum S04.
Und warum der S04 in die Regionalliga absteigt.
Oder so, das würde richtig klicken.
Einfach aus Prinzip.
So. Hat mir Spaß gemacht. Marco wollte, glaube ich, abmoderieren.
Ja, habe ich doch schon, oder?
Nehmen Ach so, auf. Wir sind schon offline. Okay.
Gut, alles klar. Dann sagen wir jetzt offiziell Tschüss. Schönen Abend noch. Vielen Dank, dass ihr uns hört und hört uns weiter und fahrt nach Berlin.
Vertreibt uns auf allen Kanälen.
Tschüss. Genau. Bis dann.
Auf Wiedersehen.
Ciao.